Heute bei «Apropos» – abhängig von Opioids. Die 60-jährige Beatrice S. nimmt über 10 Jahre sehr starke Schmerzmittel. Schmerzmittel, die süchtig machen, sogenannte Opioide.
Sie haben mir einfach andere Schmerzmittel verschrieben, Oxynorm, habe ich dann bekommen. Und die haben mir geholfen, eine Zeit lang, dass ich nicht durchdrehen kann. Mhm. Ich habe wirklich das Gefühl, jetzt drehe ich durch.
Diese Medikamente sind international schon lange umstritten. In den USA sind tausende Menschen als direkte oder indirekte Folge vom Konsum von Opioiden gestorben. Man redet dort von einer Opioid-Crisis.
Overdoses up. Emergency services overwhelmed. Another family burying a loved one.
Auch der Freund von Beatrice S. macht sich darum grosse Sorgen.
In Amerika hat man ja von diesen Toten gehört. Mhm. Maxinorm, oder? Ja. Das haben wir natürlich auch mitbekommen.
Ja.
Und dann hat er auch gehört, ob ich noch schnaufe.
Warum werden in der Schweiz trotzdem viel häufiger so Medikamente verschrieben als noch vor 10 Jahren? Und was bedeutet es, wenn man, wie Beatrice S., nicht mehr davon loskommt? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio sind Katrin Boss und der Roland Gamp vom Tamedia Recherchedesk. Hallo miteinander.
Sorry,
Mirja. Hoi, Mirja.
Katrin, wenn wir 10 Jahre zurückgehen, dann steht Beatrice S., den Namen habt ihr anonymisiert, gern auf der Bühne. Wie sieht damals ihr Leben aus?
Ja, sie war auf der Bühne mit einer Band, wo sie sehr viel Auftritt hatte. Die haben Country Music gemacht. Es war sehr eine lebensfreie Person, so wie sie es beschreibt und wie man es auch auf Fotos sieht.
Ich bin dann voll, wie soll ich sagen, voll im Saft eigentlich. Ja. Ich hatte meine Hobbys.
Sie ist gerne Skifahren, eben, gerne tanzen auch. Musik hat viel bedeutet. Sie hat eine sehr gute Familie, Kinder, also Söhne, wo sie es gut haben miteinander, einen grossen Freundeskreis. Also ich würde sagen, eine glückliche Person. So schildert sie es uns und so nimmt man sie genau ab, weil man sieht es auch auf Fotos.
Mhm. Jemand, der viel Lebensfreude hat, ihr habt sie heute getroffen, vor kurzem. Was habt ihr jetzt für eine Frau kennengelernt?
Eine, die sich zum Glück ein bisschen erholt hat. Also ich würde sagen, in den letzten 10 Jahren war sie eigentlich nur noch ein Schatten von sich selber gewesen. Wirklich nahe am Abgrund. Ganz schwierige Situation, körperlich, psychisch, schlimm.
Ja, praktisch nicht mehr teilgenommen am Leben. Ja, manchmal gesagt, ich will nicht mehr leben. Ich will nicht mehr leben.
Jetzt hat sie sich ein bisschen aufgefangen. Glücklicherweise hat sie, und das ist eigentlich die Geschichte, die wir ja erzählen, oder? Eine lange Geschichte von 10 Jahren, wie es richtig abgrund gegangen ist und wie sie sich dann eigentlich auch wieder hat können aus dem rausschaffen. Und heute ist sie eine Person, die immer Medikamente muss nehmen, immer noch, Schmerzmittel auch, schwere zum Teil, aber nie in dem Umfang wie vor ein paar Jahren. Also es geht aufwärts mit ihr.
Mhm. Roli, ich möchte gerne auf die 10 Jahre schauen, die zwischen diesen beiden Ereignissen liegen. In dieser Zeit ist ja der Beatrice ihr Leben total auf den Kopf gestellt worden. Das alles hat angefangen mit einer Operation. Was war damals los gewesen?
Ja, genau. Also damals mit 51 etwa hat sie Rückenbeschwerden gehabt. Nicht extreme Schmerzen. Sie würde etwa sagen, heute ein 3 von 10 sei das gewesen. Und aber einfach halt mühsam, sodass sie dann irgendwann einen Spezialist aufgesucht hat, der gesagt hat, ja, ich könnte da etwas machen, gewisse Wirbel operieren in der Wirbelsäule. Eigentlich ein relativ Standard-Eingriff, kann man sagen. Und der Arzt hat sogar gesagt, ja, danach können sie wieder umspringen wie ein junges Reli.
Es ist dann aber ein bisschen anders rausgekommen.
Ja, genau. Eben, sie hat dann direkt eigentlich nach dem Eingriff starke Schmerzen, die also viel heftiger sind, als bevor sie überhaupt operiert hat.
Ich hatte so Schmerzen und wirklich bin nicht bereit für heim, aber heim ist. Und die Nacht darauf hat mein Freund mit mir schon in den Notfall müssen.
Mhm.
Wir sind so schmerzig.
Weil ich so gebärgert habe von Schmerzen, ja, habe ich so in den Notfall runter müssen. Und dort haben sie mir dann Morphin gegeben. Sie haben mir andere Schmerzmittel verschrieben, Oxynorm, habe ich dann bekommen.
Um die Schmerzen zu lindern, kommt sie ja von ihrem Arzt das Medikament über Oxynorm. Was ist das für ein Mittel, Kathrin?
Ja, das ist ein Mittel, das Oxycodon enthält. Das ist ein starkes, wirkendes Schmerzmittel. Es ist ein semisynthetisches Opioid, sagen wir dem. Es ist eines, das sehr ein hohes Suchtpotenzial hat und wo man eigentlich dem verschreibt bei starken oder bei sehr starken Schmerzen. Es enthält eben, wie gesagt, den Stoff Oxycodon und der wirkt etwa zweimal stärker als Morphium. Es ist also wirklich ein sehr, sehr starkes Mittel.
Und was bewirkt das Medikament jetzt bei der Beatrice?
Ja, es wird eine Art wie ein Freund, hat sie mal gesagt. Oder? Das ist natürlich, wenn man so starke Schmerzen hat und das muss durch den Tag durch, durch die Nacht durchtragen, dann sucht man nach allem, wo ein bisschen helfen kann, das zu dämpfen. Und das macht das, das Oxynorm ist ein sehr starkes Mittel, wie gesagt. Und darum hilft es auch. Das Problem ist einfach, wie ich vorher gesagt habe, es macht schnell süchtig und die Wirkung lässt nach. Also bei Leuten, die einfach mal einen Peak haben, sagen eine Operation, vielleicht ein paar Tage Schmerzen, ist das wahrscheinlich sinnvoll. Aber bei jemandem, der es über sehr lange Zeit hat und dann über sehr lange Zeit das Mittel muss nehmen, ist es einfach sehr gefährlich, weil es eben süchtig macht. Weil die Wirkung immer wieder ein bisschen mehr nachlässt, man es immer wieder nimmt, immer wieder ein bisschen mehr eigentlich braucht. Und das ist dann die Sucht.
Oxynorm ist ja ein sogenanntes Opioid. Die Opioide sind stark umstritten. Und wieso das so ist, um das zu verstehen, muss man mal in die USA schauen.
The opioid epidemic. It's the deadliest drug crisis in American history. Killing about 90 Americans every day. Roughly the same number as car crashes.
Every day brings another story about the depth of this country's opioid crisis. Overdoses up, emergency services overwhelmed, another family burying a loved one.
Was ist dort los gsi mit diesen Opioiden?
Genau, das ist eigentlich losgegangen in den 90er Jahren und den Nullerjahren. Dort hat der Pharmakonzern Purdue hat das entwickelt und auf den Markt gebracht. Und das Spezielle daran war, dass das Mittel langsam im Körper abgebaut wird. Und mit dem haben sie dann argumentiert, dass es eben nicht süchtig mache, dass man nicht einfach ein Flash bekommt sofort und es dann wieder runtergeht, sondern sich langsam über den Tag im Körper entwickelt und die Schmerzen lindert. So hat man es verkauft. Und Purdue hat einfach eine wahnsinnige Kampagne gelitten, gefunden, das ist die neue Art, wie man Schmerzen behandeln muss. Und dass es ganz viele Menschen gibt in den USA, die leiden und unnötig leiden und dass sie mit dem Oxycontin, heisst es, Linderung bekommen. Und das ist derart gepusht worden, natürlich dann auch von Ärzten. So, das kennt man vielleicht, hat ja Filme gegeben, darüber, Bücher darüber gegeben, dass das an einer breiten Bevölkerung oder sagen wir sehr vielen Leuten verschrieben worden ist. Und vielleicht gibt es dort noch einen Aspekt, der ein spezifisch USA ist. In den USA haben ganz viele Leute keine Krankenkasse. Das heisst, teure Behandlung, sagen wir mit Physiotherapie und was auch immer noch gegen Schmerzen, sagen wir Rückenbeschwerden, das können sich die Leute gar nicht leisten, aber so eine Pille, das geht, das ist nicht so teuer und das hat man sich auch können beschaffen.
Mhm. Es hat also ein grosses Versprechen gegeben hinter dem Medikament, aber das ist dann irgendwann auch ein bisschen gekippt.
Genau, irgendwann, also Purdue hat eigentlich relativ schnell realisiert, das hat man hinterher, wo es recherchiert worden ist, herausgefunden, dass es eben nicht stimmt, dass es nicht süchtig macht, sondern dass es wirklich sehr, sehr schnell und ganz schlimm süchtig macht. Das haben die hinter den Kulissen eigentlich gewusst, lang zurückgehalten. Und das hat dazu geführt, ja, dass Hunderttausende von Leuten das bekommen haben und Hunderttausende eben in die Sucht abgedriftet sind, sozusagen.
Das alles hat also in den USA eine Gesundheitskrise ausgelöst. Man sagt dem eben auch die Opioid-Crisis. Sind denn die Todesfälle, die du erwähnt hast, direkt auf das Schmerzmittel zurückzuführen?
Also man muss sagen, es gibt zwei Sachen. Einerseits, man kann überdosieren mit Oxycontin oder Oxycodon in der Schweiz. Also man kann sterben, wenn man das einfach zu viel nimmt. Die Todesfälle, die wir heute sehen, sind im Grunde genommen eine Folge von dezimal, 90er Jahren, im Jahr 2000. Aber was in den USA passiert ist, ist, dass irgendwann hat es einen Aufschrei gegeben, es hat eine Aufarbeitung von dieser Krise gegeben. Die Ärzte sind viel zurückhaltender geworden und haben vielen Leuten die Mittel einfach weggenommen. Also haben einfach gemerkt, dass das ist eigentlich schlimm, führt zur Sucht, nehmen wir weg, haben sie nicht begleitet. Die Leute sind aber süchtig gewesen und viele von ihnen haben dann eine Alternative gesucht. Und das ist dann Heroin gewesen. Heute ist es Fentanyl, weil das ist noch billiger und noch stärker. Und darum sind die Leute eigentlich so allein klar mit ihrer Sucht, dann ihnen noch viel schlimmere Sucht abdriftet.
Yes, Gott. Ich bin auch am Boden gefallen. Vorne bin ich auch zu laufen. So. Mit dem Rauben müssen wir aufhelfen. Nein, schrecklich.
Wenn wir nochmal zurückgehen zum Fall von der Beatrice S. Sie kommt das Oxynorm verschrieben über nach dieser Operation. Wie geht es ihr, nachdem sie das Medikament eine Weile genommen hat, Roli?
Also die Medikamente tun einfach den Schmerz dann betäuben, aber halt eben nur vorübergehend. Und vor allem wird es dann mit der Zeit immer schlimmer. Also das heisst, sie muss dann eben immer höhere Dosen nehmen, dass überhaupt noch etwas wirkt.
Jetzt sollte man ja die Opioide eben nicht, auch nicht unbegrenzt lang nehmen, weil sie auch stark süchtig machen. Kann Beatrice S. sie wieder absetzen?
Nein, es passiert dann eigentlich genau das Gegenteil, eben, dass sie immer wieder mehr braucht und stärkere Dosen. Also klassisches Suchtverhalten, oder? Dass sie dort auch immer wieder neue Wege findet, an diese Mittel heranzukommen. Am Schluss ist es so, dass sie dann eigentlich nicht mehr lange aus dem Haus kann ohne. Also sie hat uns erzählt, wie sie dann mal spazieren geht und nach einer guten halben Stunde, wo sie merkt, ich habe nichts dabei, dann ist sie umgekehrt. Das ist eigentlich nicht mehr ohne die Opioide gegangen. Nein.
Hat sie denn gewusst, was für Gefahren mit diesen Medikamenten verbunden sind?
Ja, sie sagt schon. Also die Ärzte haben sie darauf hingewiesen, auf Nebenwirkungen zum Teil. Sie sagt aber auch, es ist mir dort einfach völlig egal gewesen. Also ihr ist es nur noch darum gegangen, den Schmerz im Rücken irgendwie wegzubringen. Es ist auf der anderen Seite aber sicher auch so, also viele Experten, die wir jetzt geredet haben, haben gesagt, dass nicht alle Ärzte da wirklich informieren oder aufklären genug und auch eben nicht genug abklären, ja, was ist das eigentlich für eine Person, die das Mittel jetzt da verschrieben bekommt? Ist das jemand, der anfällig ist auf Sucht oder nicht? Also da sehen die Fachleute noch Nachholbedarf.
Also sie hat uns ja eigentlich mehrfach gesagt, dass sie ihr auch bewusst war, dass sie hätte sterben können. Aber sie war ihr einfach schnurzegal, hat sie gesagt. Weil es einfach so weh da hat, dass sie das Gefühl hatte, die Tochter einfach nicht durchzustehen und durchzudrehen, wenn sie nicht etwas nehmen kann, das dampft.
Warum, dass
ich solche starke
Medikamente bekomme? Habe ich gesagt, ja, ich habe mir die nicht selber verschrieben. Ja, die bekommen. Und die einer gehofft hat, zeitlang, dass ich nicht durchdrehen kann. Mhm. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich durchdrehen.
Sie hat im Gespräch mit euch auch erzählt, wie auch ihr Partner sich wegen dem ziemlich grosse Sorgen gemacht hat.
Von Amerika hat man ja von diesen Toten gehört. Mhm. Maxinorm, oder? Yeah. Das haben wir natürlich auch mitbekommen.
Yeah.
Und dann hat er auch gehört, ob ich noch schnaufe. Und hat einfach kaum dürfen einschlafen vor Angst, dass ich plötzlich wieder erwachen und beten und brüllen und rennen und machen.
Die Medikamente haben also durchaus ein Risiko. Wie viele Personen nehmen die denn in der Schweiz, Kathrin?
Das ist noch schwierig zu sagen. Also so richtig ganz klare Zahlen gibt es nicht, aber es gibt eine Annäherung. Also es gibt zum Beispiel Zahlen über, wie viele die Apotheker und Verschreibende die Ärztinnen und Ärzte ausgeben. Und da sieht man zum Beispiel, dass 2022 etwa 550'000 Packungen Oxycodon in der Schweiz ausgegeben worden sind. Es hat etwa 300'000 Packungen Morphium, die ausgegeben worden sind. Es gibt insgesamt etwa 5 schwere Schmerzmittel und bei diesen 5 schweren Schmerzmitteln kann man sagen, dass zwischen 2013 und 2021 die Zunahme etwa 39% ist, also doch ein markanter Anstieg bei diesen ganz, ganz schweren, eben Oxycodon, Morphin oder auch Fentanyl ist der Anstieg sogar 64%. Man muss sagen, dass es seit 2018 so ein bisschen eine Plafonierung gibt, eine Stabilisierung. Also die starke Zunahme, die man sieht von 13 bis 17, 18, das wird langsam stabilisiert sich das ein bisschen, aber es ist nicht wirklich eine Trendwende, wenn man so will, also eine klare Trendwende, wo man sagt, es ging jetzt auch wieder runter, klar, sondern es geht leicht runter. Aber die Zahlen sind schwankend. Also wir haben jetzt auch Zahlen neu bekommen von 2022, wo man zum Beispiel im Oxycodon schon wieder einen ganz leichten Anstieg sieht. Es gibt zudem noch ein anderes, Hydromorphon ist auch ein Mittel mit Oxycontin drin. Und das steigt eigentlich zwar auf tiefem Niveau, aber das steigt seit Jahren. Also ich denke, wir sind nicht dort in der Schweiz, wo man eigentlich müsste sein, nämlich ein markanter Rückgang.
Was sind denn die Gründe, wieso das weiterhin so verschrieben wird? Obwohl man eben zum Beispiel in den USA sieht, dass das auch sehr stark süchtig machen kann.
Also ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage, die du da stellst. Und das ist eigentlich das, was jetzt die Forscherinnen und Forscher, die sich in diesem Gebiet bewegen, auch versuchen herauszufinden. Was ist eigentlich der Grund, dass so viele Leute in der Schweiz das überkommen? Obwohl man ja Gefahren kennt. Das hat man ja vor Augen, was in den USA passiert. Und Forscherinnen sagen uns, dass es auch ein Mangel an Information ist von den Ärztinnen und Ärzten bei der Ausbildung. Also dass man Schmerzmanagement, vor allem von chronischen Schmerzpatienten, dass man das eigentlich wie wieder ein bisschen neu muss, wie soll man sagen, nicht erfinden, aber dass man auf neue Wege muss beschreiten. Also dass man sich zu sehr in den letzten 10 Jahren vielleicht oder 15 Jahren auf das Oxycontin oder Oxycodon abgestützt hat, weil es halt sehr gut wirkt. Das ist ein super Mittel. Aber dass man eigentlich zu wenig genau geschaut hat, dass man eben, wie der Rolli vorher gesagt hat, genau schaut, für welche Patientinnen und Patienten ist es sinnvoll. Und für chronisch Schmerzpatienten, die das immer haben und es dann auch jahrelang müssten nehmen, ist es wirklich gefährlich.
Mhm. Was weiss man denn darüber, wer in der Schweiz die Medikamente nimmt?
Also vom Alter und vom Geschlecht her ist das eigentlich durchs Band. Eben, es gibt die, wo es sicher angezeigt ist für akute Schmerzen. Zum Beispiel wird das oft angewendet bei Krebspatienten, dann im Endstadium vor allem, um eben die Schmerzen irgendwie noch wegzubringen, wo das sicher angezeigt ist. Und dann gibt es aber auch eben die beunruhigenden Trends. Also das sind zum einen die Jugendlichen, die das eigentlich als Suchtmittel konsumieren und bestellen halt immer öfters über das Internet. Das nimmt sicher zu. Und dann eben auch die chronischen Schmerzpatienten, wo das eigentlich Unsinn ist oder was nicht angezeigt ist, weil das dann einfach in die Sucht führt, wo das auch immer mehr nehmen.
Genau, also, und in diesem Zusammenhang tue ich mir halt wahnsinnig wichtig, die Forschung, das sind ganz neue Forschungsresultate von der Professorin Maria Wertli, weil bisher hat man manchmal gedacht, ja, also die Zunahme hat damit zu tun, dass man vielleicht mehr bei Krebspatienten braucht oder man braucht es mehr in der Palliativcare. Und sie hat jetzt Daten ausgewertet von der SUVA, wo es also ganz klar Leute sind, die einen Unfall hatten. Und sie hat dort können feststellen, dass es dort eben in den letzten 10 Jahren, also von 13 bis 18, ebenfalls einen starken Anstieg hat. Das ist insofern wichtig, weil man jetzt langsam mit ihren Zahlen und anderen merkt, wer ist es denn, der das überkommt. Oder? Also sind es wirklich die Problematischen, die nachher süchtig werden, die dann eine Problematik könnten haben, wie in den USA, sicher nicht so extrem, aber wo sie in die Richtung gehen kann. Und sie hat festgestellt, doch, wir haben so Leute, die das nehmen, oder? Wo eben nicht krebskrank sind und vielleicht im Endstadium das überkommen, sondern Leute, die es dann sehr lange eigentlich müssten nehmen. Und jetzt geht es eigentlich darum, die jungen Ärzte und Ärztinnen zu schulen und eine andere Art von Schmerztherapie, eine Art wie als Standard können durchzusetzen.
Mhm. Könnte sich dann in der Schweiz auch quasi so eine Opioid-Crisis anbahnen, wie es jetzt in den USA passiert ist?
Ja, also laut Experten haben wir da sicher eine andere Versorgung, rein jetzt von der Suchtbekämpfung her, mehr Anlaufstellen und sicher mehr Möglichkeiten. Aber man muss schon jetzt handeln. Also wie Kathrin auch erklärt hat, das ist ja in den USA in den 90ern das Problem gewesen mit den Opioiden oder mit dem Oxycontin. Und das hat dazu geführt, dass dann Jahrzehnte nachher so viele Leute gestorben sind. Und darum sollte man eben in der Schweiz schon jetzt Massnahmen ergreifen und schauen, dass es nicht gleich kommt. Also eben, dass man nicht dann einfach abstellt und sagt, jetzt kommen da gar nichts mehr über, weil dann werden die Leute ebenfalls ja beim Fentanyl landen oder beim Heroin.
Bei der Beatrice S. dauert es ja sehr lange, also Jahre, bis jemand bemerkt, dass sie abhängig ist von diesen Schmerzmitteln. 2018 ist das, dort fängt sie dann auch einen Entzug an. Wie kommt es zu dem?
Ja, es ist so, dass auch die Ärzte natürlich gemerkt haben, dass es so nicht weitergehen kann, dass sie immer mehr gebraucht hat. Sie ist auch mehrere Mal in Notfall hat sie müssen, weil es ihr so schlecht gegangen ist. Und die Ärzte haben gemerkt, es sind einfach zu viele Tropfen, die sie da nimmt. Es sind zu viele Schmerzmittel, es wird gefährlich. Und darum haben sie dann gefunden, jetzt muss ein Entzug an. Darum ist sie dann das erste Mal, das ist eigentlich direkt vom Notfall, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben sie sie in eine Klinik eingewiesen und erst, als sie dann dort in dem Zimmer war und die Gitterstäbe am Fenster gesehen, hat sie realisiert, ich bin in der Psyche. Und dort hat sie dann einen Entzug machen. Das hat mal, also die haben dort versucht, sie eigentlich ganz wegzubringen von den schweren Mitteln und das ist dann nicht gegangen und dann haben sie ihr Morphin weiterhin gegeben.
Also Morphin ist quasi weitergegangen, das Oxynorm hat man wie runtergefahren. Ist denn das so viel besser?
Eben nicht. Also eigentlich ist sie da von einer Sucht in die nächste schlussendlich, oder? Es ist dann einfach so gewesen, dass sie von dann noch das Morphinfläschchen müssen immer bei sich haben und die Tröpfchen nehmen. Ist zwar ein bisschen weniger stark als Oxycontin oder Oxycodon, aber es ist genau gleich eine Sucht, wo sie sich drin bewegt hat.
Was ihr auffällt, ist, dass sie immer und immer wieder auch an Nachschub kommt. Bemerkt denn nie jemand von diesen behandelnden Ärztinnen und behandelnden Ärzten etwas, Ruli?
Nein, offenbar nicht. Ja, das hat uns auch überrascht. Oder das haben wir uns auch gefragt, wie ist das eigentlich möglich? Aber es ist tatsächlich so. Also die Ärzte, die tun das schon rapportieren für sich selber, wenn sie jetzt so ein Mittel verschreiben, das müssen sie auch. Aber austauscht wird das ja nicht untereinander. Also der eine Arzt weiss halt nicht, was der andere Arzt verschrieben hat. Und wir haben auch kein elektronisches Patientendossier in der Schweiz. Und ja, durch das fehlt eigentlich völlig eine Übersicht, was jetzt eine Patientin verschrieben bekommen hat. Und genau so war es bei der Beatrice S. Also sie ist einfach vom ersten Doktor zum nächsten, von einer Klinik zur anderen und sie hat die Mittel immer und immer wieder rüberkommen.
Was müsste denn passieren, dass es weniger so Fälle gibt wie jetzt der von der Beatrice S., der dann halt wirklich in so eine Sucht reingeraten?
Ja, vielleicht wäre es eben das, ein elektronisches Patientendossier, wo jeder Arzt wirklich sieht, das ist verschrieben worden. Und dann vielleicht auch, dass man die Packungen kleiner machen würde. Das haben uns jetzt viele Spezialisten gesagt, dass es recht grosse Packungen gab bei den Opioiden, die da verschrieben werden. Klar, man gibt dann die Packung mit heim und sagt, nehmen Sie nur 5, aber es kontrolliert ja dann auch wieder niemand, ob dann jemand, der abhängig ist, die ganze Packung konsumiert am Schluss. Da fehlt irgendwie eine komplette Übersicht.
Es hat uns dort mal ein Spezialist letztens noch eine interessante Idee erzählt, weil das Patientendossier ist ja etwas, das noch lang geht und sehr kontrovers und schwierig und so, aber vielleicht könnte man auch nur jedem Patienten oder Patientin ein Kärtchen geben, wie eine Kreditkarte, wo wenigstens einmal die Untersuchungen, Verschreibungen und so Sachen drauf sind, auch wenn es dann nicht detailliert die ganze Akte drin ist, aber wenigstens das damit, wenn man beim Hausarzt das Oxycontin überkommt und 3 Wochen später in den Notfall geht, der Notfall weiss, aha, halt, die hat das schon. Einfach, das gibt wahrscheinlich ein bisschen mehr Kontrolle.
Mhm. Bei der Beatrice S. passiert ja genau das nicht. Auch nach dem ersten Entzug kommt es wieder dazu, dass die Situation ziemlich eskaliert. Was passiert?
Also die Situation hat sich von der Beatrice S. in dieser Zeit einfach immer mehr verschlimmert. Also die Schmerzen sind so schlimm gewesen und auch mit dem Morphin ist sie nicht krank gekommen, im Sinne von, dass es genug war.
Ja, manchmal sagt sie, ich will nicht mehr leben. Und da blendest du alles aus. Da blendest du deine super Familie aus und eine super Familie. Und gleich bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, ich halte das nicht mehr aus.
Die Ärzte haben dann sogar versucht, irgendwie ihren Mann in die Pflicht zu nehmen, also ihren Partner, dass der schaut, dass das Medikament weggesperrt ist, dass sie nicht drankommt. Was natürlich eine wahnsinnige, schwierige Last ist, die man dem Mann aufgebürdet hat. Und das hat dann dazu geführt, dass sie mal nicht mehr an den Kasten angekommen ist mit dem Mittel drin, dass sie eigentlich fast durchgedreht ist.
Ich habe alles zusammengeschlagen,
was
ich zusammenschlagen konnte. Ich habe das Auto genommen und bin einfach gefahren. Und dort war eben der Moment, wo ich nicht mehr wollte. Wo ich einfach gesagt habe, jetzt ist fertig, jetzt fahre ich gegen einen Baum oder wie so, nicht gegen was. Wo ich einfach das Gefühl hatte, jetzt ist es wirklich so weit, wo ich nicht mehr mache. Ich mache einfach nicht mehr. Ich mache einfach nicht mehr. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für Schmerzen sind. Und dann irgendetwas, fragt mich nicht, ich weiss es nicht, hat mich dann plötzlich angehalten. Und denke, nee, das kannst du nicht machen, das kannst du deinen Kindern nicht antun.
Schlussendlich ist zum Glück nichts passiert, aber der Moment hat doch einiges ausgelöst bei der Beatrice S.
Ich glaube, es hat bei ihr etwas ausgelöst, aber ich stelle mir vor, wie ich es verstehe, auch bei den Ärzten und Ärztinnen, dass man wirklich gemerkt hat, die Person braucht eine Begleitung. Und zwar eine intensive. Und darum ist sie in einem zweiten Entzug, der dann 9 Wochen lang gedauert hat, in 2 verschiedenen Kliniken. wo man wirklich langsam, das Ziel war, langsam ausfaden. Also langsam das Mittel nicht ganz absetzen, aber doch immer mehr reduzieren. Und ihr das Gefühl gegeben hat, du hast Zeit, wir sind da für dich. Wenn du das Mittel brauchst, dann geben wir es dir auch. Also nicht irgendwie das Horrorszenario von einem kalten Entzug, sondern wirklich eine langfristige Reduktion von diesen schweren Mitteln. Und das hat eigentlich sehr gut bei ihr angesprochen. Also sie hat mit dem gut können umgehen, sie hat sich auf das können einlassen. Ich glaube, es ist ihr genau selber klar gewesen, dass sie wirklich, das ist jetzt eine von der letzten Chancen, die sie hat, und die hat sie gepackt.
Rolli, wie geht es ihr denn heute?
Also es geht ihr deutlich besser. Sie kann wieder arbeiten, auch ein kleines Pensum zwar, aber das war damals überhaupt nicht mehr denkbar gewesen. Sie ist vor allem fast weg von diesen Opioiden. Also sie nimmt noch ein Medikament, Tramadol, das hat auch Oxycodon drin, aber allerdings in sehr geringen Dosen. Und so kann sie das managen. Sie hat auch gute Betreuung. Und ja, man merkt halt aber schon, dass der ganze Kampf, den sie gehabt hat, die Sucht, hat sie gezeichnet. Klar, also da hat sie gelitten und da ist sie auch mitgenommen. Und man merkt heute auch, ja, dass sie viel verloren hat damals in dieser Zeit.
Und ich möchte einfach Gerechtigkeit. Ihr hofft mir gar nicht. Ich habe so viel verloren. Ich habe Job verloren, ich habe Geld verloren, ich habe Psyche verloren, ich habe mein Ich verloren. Das kann man nicht mehr gut machen, wisst ihr. Ich bin auf gar nichts aus. Ich bin einfach auf mein Wort, dass ich ein Wort habe. Mhm. Dass ich etwas dazu sagen kann, was ich erlebt habe. Das ist alles.
Wird sie jemals wieder können, ganz ohne Opioide auskommen?
Ja, es ist eine schwierige Frage. Ja, wir hoffen es natürlich.
Sie sagt nein.
Ja,
sie sagt selber nein, dass das nicht möglich wird sein, aber jetzt in einem Ausmaß ist, wo sie damit leben kann.
Also die Schmerzen werden sicher bleiben, ja, und darum wird das immer schwierig bleiben, mit dem können umzugehen, ganz ohne Medikament. Wahrscheinlich ist es einfach wichtig, dass sie kann eben mit sehr geringen Dosen irgendwie mit dem leben dann auf Tour, ja.
Und ich glaube, das ist auch die Lösung. Also Lösung ist ja fast ein schwieriges Wort in diesem Zusammenhang. Aber dass die Menschen wirklich gut begleitet sind. Und das ist bei ihr so, oder? Also dass die auch in psychologischer Betreuung sind und so weiter, dass die können mit diesen Schmerzen und der Tour, die sie vielleicht auch haben, dass sie an diesem Punkt sind, können umgehen. Und das ist bei ihr jetzt der Fall.
Könnt ihr euch vorstellen, dass sie eines Tages wieder auf der Bühne steht, wieder singt?
Ja, singen sagt sie selber nicht. Sie sagt jetzt wieder, der Punch fehlt in der Stimme. Ja, mal schauen, ob es wieder kommt. Das wäre schön, ja.
Danke vielmals, Katrin und Rolli, für das Gespräch.
Danke dir.
Danke, ja.
Wer die ganze Berichterstattung noch möchte nachlesen, man findet das alles auch noch im Beschreib zu dieser Episode verlinkt. Und auch noch ein Interview mit der Maria Wertli. Sie ist Professorin und Chefärztin und redet auch darüber, wie gefährlich die Opioide wirklich sind und wie sie sich erklärt, dass der Konsum von denen zunimmt. Und das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.